Hallo und herzlich willkommen bei Gut genug, um Gutes zu tun, der zweiten Staffel des Better Place Lab Podcast, in der wir über Wellbeing, mentale Gesundheit und gesellschaftliches Engagement sprechen. Wie geht es dir? Gut genug, um Gutes zu tun? Das frage ich, Anja Adler, meine GästInnen, in den nächsten 4 Episoden und ergründe gemeinsam mit ihnen, wie wir gesund und wirksam sein können. Im Better Place Lab leite ich die beiden Programme Better Place Co-Lab und Better Place Wellbeing, die Ausgangspunkt für die ersten beiden Podcast-Staffeln sind. In unseren Workshops können sich Menschen, die sich ehrenamtlich oder hauptberuflich engagieren, kostenfrei in Sachen Kollaboration und gesundem Selbstkontakt weiterbilden. Mit Martin König, Referent beim Dachverband der Deutschen Betriebskrankenkassen, reflektiere ich in der ersten Folge, wie sich Gesundheitsvorsorge auf einem kranken Planeten verändert. Über Klimaangst, persönliche Grenzen und gesunde Selbstwirksamkeit spreche ich in der zweiten mit Cordula Weimann, Gründerin der Omas for Future. In der dritten Folge erklärt mir Pascal Virginie Rotter, wie wir unseren Körper wie einen Kompass lesen lernen und so herausfinden, was uns und unserer Umwelt gut tut. Welche transformative Kraft physische Räume und Gemeinschaften haben, erläutert schließlich Surya Pasch von Bebock Rising, dem ersten deutschen Coworking Space und Sozialraum für Frauen und nicht-binäre People of Color. Nun also spannungsvolles Entspannen und viel Freude beim Reinhören. Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Wellbeing-Podcasts vom Better Place Lab. Mein Gast heute ist Martin König, Referent beim Dachverband der Betriebskrankenkassen. Und mit ihm spreche ich über die Veränderung des Gesundheitswesens durch die Digitalisierung und im Kontext globaler Krisen. Wir werden ergründen, wie wir als Menschen gesund und selbstwirksam bleiben können und was das alles mit Krankenkassen zu tun hat. Doch bevor wir inhaltlich richtig losstarten, möchte ich dich erstmal ganz herzlich begrüßen, Martin. Hallo.
Hallo, Anja.
Diese Podcast-Reihe trägt die Kernfrage schon im Titel, gut genug, um Gutes zu tun, Fragezeichen. Da frage ich dich direkt zum Einstieg, wie geht's dir denn, Martin? Wie geht's dir gerade gut genug, um Gutes zu tun?
Mir geht es heute eigentlich ganz gut, zumal ich mein Handy heute wiederbekommen habe, was ich gestern verloren habe. Im Fahrstuhlschacht ist es mir da reingerutscht in eine Spalte. Ja, und da war ich heute sehr glücklich, als der Aufzugswärter mir mein Handy wiedergegeben hat. Und ich doch feststellen musste gestern Abend, dass man schon sehr, sehr abhängig ist von seinem Handy, weil da wirklich alles drauf gespeichert ist und man sofort anfängt zu überlegen, was ist jetzt alles verloren gegangen, beziehungsweise worauf muss ich jetzt eigentlich achten?
Also hohes Stresslevel durch fehlenden digitalen Zugang.
Absolut, ja. Absolut.
Ja, dann freut mich natürlich sehr, dass du jetzt entspannter hier sitzen kannst für unser Gespräch, in dem es eben auch um Digitalisierung und Gesundheit gehen soll. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Ich würde dich gerne unseren HörerInnen kurz vorstellen. Du bist Referent beim Dachverband der 68 BKK und dort übernimmst du auch die fachpolitische Interessenvertretung der Betriebskrankenkassen gegenüber verschiedenen Akteurinnen. Du leitest da verschiedene Projekte und Initiativen, unter anderem zur Digitalisierung, aber eben auch im Bereich Nachhaltigkeit, ökologische und soziale Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen. Und ne, wenn ich jetzt so auf deine LinkedIn-Seite gucke, dann stehen da noch einige andere sehr wichtig klingende Dinge. Und übersetz uns doch mal, was das alles heißt. Was machst du denn genau?
Wobei ich das gerne nochmal einschränken möchte bei dem Feld der Digitalisierung und Transformation. Da geht es in meinem Bereich eher darum, das Thema Prävention und Gesundheitsförderung in die digitale Welt zu überführen. Und das mache ich jetzt nicht alleine, sondern mit unseren Betriebskrankenkassen zusammen mit Kolleginnen und Kollegen als auch mit ExpertInnen aus Wissenschaft, aus der Praxis, also auch Unternehmen sind dabei und natürlich auch die Politik beziehungsweise auch Interessensvertretungen und Verbände, die hier zusammen mit uns arbeiten in dem Themenfeld.
Weil das vielleicht nicht alle unsere HörerInnen wissen, und bevor ich das Programm mit dem Better Place Lab zum Thema Wellbeing mit den PKKen angestoßen habe und umgesetzt habe, wusste ich das auch nicht. Könntest du für uns nochmal skizzieren, was denn die Betriebskrankenkassen so ausmacht? Und ich fände auch noch interessant zu hören von dir, ja, mit welchen Fragen du dich so alltäglich beschäftigst und dann eben stellvertretend ja auch für die Betriebskrankenkassen.
Ja, vielleicht ist das gar nicht bekannt. Es gibt historisch gesehen verschiedene Krankenkassenarten in Deutschland, und die sind schon 150, 200 Jahre alt und gegründet wurden damals ja im Zeitalter der Industrialisierung Krankenkassen in den Unternehmen, in den Industrieunternehmen. Daher rührten auch die Betriebskrankenkassen her. Also die haben schon eine ganz lange Tradition. Und zu den Betriebskrankenkassen kamen andere Krankenkassenarten dazu. Ich sag mal, wie die Ersatzkassen oder die allgemeinen Ortskrankenkassen oder die Innungskrankenkassen. Und wir haben seit dieser Zeit dieses System aus unterschiedlichen Krankenkassenarten. Und die Betriebskrankenkassen zeichnen sich dadurch aus, wie der Name schon sagt, dass sie sehr dicht an ihren Trägerunternehmen, nämlich den Unternehmen dran sind, die diese Betriebskrankenkassen gegründet haben. So sieht man auch noch in den Namen der Betriebskrankenkassen, welche Unternehmen auch dahinter stecken. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass die nicht nur die Beschäftigten in den Unternehmen einen Zugang zu der Betriebskrankenkasse haben, sondern wir haben neben den geschlossenen BKK, die wirklich nur für dieses Unternehmen und den Beschäftigten geöffnet sind, auch geöffnete Betriebskrankenkassen. Krankenkassen, wo jeder sich versichern kann.
Genau, ich greife nochmal die zweite Frage auf. Zu welchen Fragen arbeitet ihr dann beispielsweise mit den Unternehmen zusammen?
Nehmen wir das Thema der Digitalisierung und der Möglichkeiten, die damit verbunden sind im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung, auch im Kontext im Unternehmen. Als Beispiele hier Vermeidung vom arbeitsbedingten Stress oder ja Vermeidung von Fehlernährung oder Förderung von Bewegungsgewohnheiten beziehungsweise auch das große Thema Sucht, dass wir hier schauen, dass wir mit der Digitalisierung mehr, der einen Seite mehr Beschäftigte erreichen, die digitalen Angeboten, als auch, dass natürlich aufgrund der Transformation andere, ich sag mal, Präventionsmodelle und Vorgehensweisen ermöglicht werden. Momentan, beziehungsweise in der analogen Welt, war es natürlich so, dass wir, das kennt vielleicht der ein oder andere, ja, Gesundheitskurse in Unternehmen angeboten haben, wo man in Präsenz sich einem Thema gewidmet hat oder dass man an einem Standort gebunden ja Gesundheitsaktionen, Tage durchgeführt hat. Und das ist jetzt mit der Digitalisierung beziehungsweise mit den Möglichkeiten so aufgeweicht, dass man diesen Standortbezug auf der einen Seite auch nicht mehr braucht, beziehungsweise auch die Zeit, die dahinter steckt, also dass sich ein Beschäftigter, eine Beschäftigte Zeit nehmen muss zu einem bestimmten Zeitpunkt, um teilzunehmen, dass es das schlichtweg auch nicht mehr gibt. Und an diesen Fragestellungen, die dahinter liegen, arbeiten wir in einem großen Verbundprojekt oder Initiative, das nennt sich BGM 4.0. Und hier haben wir eine Plattform entwickelt mit dem Namen Mein Fileo und bieten hier Präventions- und Gesundheitslösungen für unsere Träger- und Kundenunternehmen an über die Betriebskrankenkassen und können hierdurch, ich sag mal, das Thema Gesundheit im Unternehmen strukturieren und über die Plattform kommunizieren.
BGM steht für betriebliches Gesundheitsmanagement. Genau. Auch was ich gelernt habe in den letzten 2 Jahren. Jetzt haben wir dich sozusagen von deiner professionellen Seite kennengelernt. Gibt es denn außer den, sag ich mal, inhaltlichen Themen, für die du stehst, gerade noch was du unseren Zuhörern gerne von dir erzählen möchtest?
Ja, ein großes Thema, was mich seit nunmehr 2 Jahren schon beschäftigt, ist der Zusammenhang zwischen Gesundheit und ökologischer Nachhaltigkeit beziehungsweise Ökologie, wenn man das so nimmt, beziehungsweise grundsätzlich das Thema Gesundheit und Nachhaltigkeit. Wir alle kriegen das ja mit, nicht erst seit diesem Jahr, aber seit diesem Jahr sehr massiv aufgrund der Hitzeperioden beziehungsweise der Extremwetterereignisse auch im letzten Jahr sehen wir, dass die Klimakrise ein auf unsere Gesundheit letztendlich einen massiven Einfluss hat. Und wir wissen, dass Gesundheit, dass es die nur geben kann in einer gesunden Umwelt und in einem, ich sag mal, gesunden Ökosystem. Zu den Auswirkungen des Klimawandels kommen natürlich weitere Krankheitslasten, die auch in unserem Lebensstil begründet sind, hinzu, wie, ich sag mal, die sogenannten nicht übertragbaren Krankheiten von Adipositas, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und diese Kombination aus den Auswirkungen der Klimakrise, nehmen wir das Thema Hitze, kombiniert mit den zunehmenden Erkrankungsbildern, die ich gerade aufgezeigt habe, ist das ja eine sehr herausfordernde Gegebenheit, die uns im Gesundheitssystem derzeit beschäftigt. Auf der einen Seite, wie gehen wir mit den klimatischen Veränderungen um? Welchen Beitrag leistet das Gesundheitssystem zu der Klimakrise? Aber auf der anderen Seite auch, wie wirken die Auswirkungen der Klimakrise auf die Gesundheit unserer Versicherten und dementsprechend auch auf das Gesundheitssystem? Welche Aufgaben stehen jetzt an und müssen wir dringend auch umsetzen? Das ist ein großes Feld, was mich jetzt seit 2 Jahren bewegt und wo wir im BKK-System auch eine große Initiative jetzt ins Leben gerufen haben unter dem Titel BKK Green Health, wo ich sehr stolz bin, dass mittlerweile über 50 Kolleginnen und Kollegen aus über 30 Betriebskrankenkassen hier mit uns an unterschiedlichsten Themenfeldern zusammenarbeiten.
Jetzt entstehen in mir gleich mehrere Fragen gleichzeitig. Ich bin erstmal neugierig, wie du ganz persönlich dazu kamst, dich für dieses Thema Nachhaltigkeit einzusetzen. Gab es da irgendwie einen Schlüsselmoment oder war das so ein Prozess über viele Jahre zu sagen, ich möchte da was tun? Ja, fangen wir mal mit der an.
Es war, glaube ich, ein Prozess. Ich will da was tun. Also wir alle beobachten ja die Veränderungen, die uns umgeben. Und das nimmt man erstmal wahr und tut natürlich auch seinen Beitrag dazu, ob das jetzt im Bereich Umweltschutz ist, im Sinne von, dass wir unseren Müll trennen, dass wir darauf achten, beim Einkaufen wenig Plastikverpackungen zu nutzen oder dass wir uns anschauen, regionale Produkte eher zu nehmen als Produkte, die von weit her kommen und einen hohen CO2-Abdruck haben. Wobei man natürlich auch immer gucken muss, wie ist der CO2-Abdruck der Produkte, die auch regional produziert wurden. Aber diese Übertragung auf das Gesundheitssystem, das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz klar und ist erst vor 2 Jahren gekommen, als wir in einem Workshop mit Expertinnen zusammensaßen und uns dieser Fragestellung genähert haben, welche Auswirkungen hat, wie gesagt, haben die klimatischen Veränderungen auf unser Gesundheitssystem, welchen Beitrag kann unser Gesundheitssystem leisten, die Krankenkassen leisten und die Versicherten letztendlich auch dazu leisten. Beziehungsweise andersrum auch das, was ich eingangs auch sagte, dass Erkrankungsbilder ja mehr werden und sich natürlich auch in ihrer Qualität verstärken. Und da sah ich so eine Art Kipppunkt, so betitel ich das mal, dass ich gesehen habe, wenn wir so weitermachen, laufen wir da rein, dass wir kein resilientes und stabiles Gesundheitssystem mehr haben werden für unsere nachfolgenden Generationen, weil dadurch, ich sag mal, die ökonomische Seite, also kann man das System so noch bezahlen, was wir gerade haben, eben auch nicht mehr gegeben ist. Das heißt, da müssten wir auch mit Einbußen schlichtweg rechnen, wenn wir jetzt nicht ins Handeln kommen. Und diesen Kipppunkt, beziehungsweise dieser Kipppunkt hat mich dazu bewogen, hier voranzuschreiten mit den Betriebskrankenkassen.
Super. Und dann habe ich mich gefragt, als ich dir zugehört habe, genau zu dieser Frage, was macht der Klimawandel oder die klimatischen Veränderungen mit unserer Gesundheit, welche Auswirkungen hat es? Ich weiß von der Zusammenarbeit mit den BKK in unserem Programm, dass ihr einfach einen hohen Anspruch auch an Wissenschaftlichkeit habt und frage mich, ob es da schon Studienlagen, so erste Sachen geht, auf die ihr aufmerksam geworden seid oder vielleicht auch selber angestoßen habt. Bin immer neugierig auf mehr Forschung.
Wir auch. Also man kann, es gibt Schätzungen, die davon ausgehen, dass das Gesundheit oder der gesamte Gesundheit Gesundheitssektor etwa oder für etwa 5% aller Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Allerdings fehlen wirklich ganz, ganz konkrete Zahlen dazu, welchen Einfluss hat das Gesundheitssystem hier auf den, ich sag mal, auf die CO2-Emissionen.
Was mich genau bei dieser Frage der Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels auf unsere Gesundheit auf jeden Fall auch noch umtreibt, ist, inwieweit eben auch die Auseinandersetzung damit, mit dieser und vielen anderen Krisen, die wir gesellschaftlich sozusagen vor uns haben, ja auch Auswirkungen auf unsere mentale Gesundheit verbunden sind, auf die Veränderungsfähigkeit, die an uns Menschen individuell und eben auch gesamtgesellschaftlich einfach angelegt ist und einfach eine höhere Belastung, würde ich jetzt schon so formulieren oder beobachten, vor allen Dingen in den Kontexten, in denen ich unterwegs bin. Und das sind Menschen, die sich hauptberuflich oder ehrenamtlich engagieren und sich eben jeden Tag auch mit diesen Fragen und der Schwere dieser Themen auch wirklich konfrontieren. Und ja, eine der Kernthesen von dem Better Place Wellbeing Programm ist ja auch, dass wir uns da sozusagen neben der physischen Prävention sozusagen auch mental stärken dürfen und sollten, um ja diese Zukunftsfragen eben auch weiter zu bearbeiten und produktiv zu bearbeiten und nicht in eine Lähmung zu kommen, in eine Überforderung, in eine Ohnmacht. Und ja, dass sich da sozusagen auch Prävention ein Stück weit sicherlich gerade verändert in den Angeboten. Also ne, ich sage es jetzt mal so ganz plakativ sozusagen, die Rückenschule allein reicht eben in Zeiten ja der Leistungsgesellschaft und globaler Krisen nicht mehr aus, um Menschen zu stärken, sondern wir müssen da vielleicht auch an anderen Punkten ansetzen. Resilienz ist da, glaube ich, das Stichwort, was meistens verwendet wird. Genau. Und ja, ich frage mich sozusagen, wie du das beobachtest, so diese Entwicklung sozusagen auch der Veränderung der Angebote. Du hast es schon gesagt, dass die Medien sich auf jeden Fall verändern und die Formate, aber sicherlich auch, wäre jetzt meine Beobachtung so von außen, auch die Inhalte, die sich verändern müssen vielleicht auch.
Ja, du sprichst es gerade an, Anja. Von der Rückenschule sind wir, glaube ich, schon weiter weg. Bei der Förderung der psychischen Gesundheit ist natürlich die Kultur sehr wichtig und es ist auch wichtig, wie Arbeit quasi auch organisiert wird, auch im Team organisiert wird, wie die Rahmenbedingungen auch aussehen, so dass ich ja psychisch gesund mich hier auch entfalten kann im Unternehmen. Und hier setzen auch ja Präventionsprogramme genau an dieser Nahtstelle an. Also das heißt auch hier, dass man nicht versucht, so One-Size-Fits-All-Programme laufen zu lassen, sondern dass wir schon sehr strukturiert vorgehen bei dem Thema, dass wir analysieren, woran es dann liegt. Und dann nehmen wir auf der einen Seite auch das den Beschäftigten in den Blick, aber auch die Organisation in den Blick, das Team in den Blick. Da nehmen wir mögliche Ressourcen in den Blick, die vorhanden sind, aber auch Belastungsfaktoren, die vorhanden sind und gucken uns dann sehr genau an, welche Art von Programmen, Gesundheitsprogrammen hier ja sehr, sehr effektiv und effizient zum Tragen kommen können. Ich glaube auch, dass so ziemlich jedes Unternehmen das mittlerweile auch verstanden hat, dass die Investitionen in solche Themen auch für das Unternehmen letztendlich ein großer Gewinn sind.
In diesem Prototypenprogramm, was ich begleite vom Lab aus mit den drei BKK, setzen wir bei dem Einzelnen oder der Einzelnen an und stärken sozusagen persönliche Kompetenzen, weil eben auch eine unserer Thesen ist, dass vermehrt durch gesamtgesellschaftliche Veränderungen, auch durch die Digitalisierung, Strukturen im Außen wegfallen. So, wir sehen das ne, mit der ganzen New Work-Bewegung, wo sozusagen wirklich auch Organisationsstrukturen aufgelöst werden. Aber eben auch, du hast es angesprochen, in der Digitalisierung, wo Grenzen zwischen privat und beruflich allein schon durch die, ja, wie nennt man es, die Handys und Möglichkeiten sozusagen zu fließen. Und genau das an der Stelle, wo das passiert, also Strukturen im Außen brechen weg, wir eben
viel mehr innere Sicherheit und Strukturen in uns entwickeln und abbilden müssen und auch völlig neue Kompetenzen entwickeln müssen, die zumindest ich jetzt in der Schule nicht beigebracht bekommen habe. Also es geht da so um Fragen von Selbstkontakt. Also kriege ich eigentlich mit, wann mir was zu viel ist? Kenne ich meine Grenzen? Kann ich die sozusagen nicht nur mental erkennen, sondern kriege ich die auch in meinem Körper mit? Bin ich dann in der Lage, mich selbst zu regulieren, emotional und auch physisch? Also weiß ich, was mir gut tut, was ich dann tun kann? Und es geht aber auch darüber hinaus sozusagen beispielsweise, wir nennen das Ambiguitätstoleranz, also ne, dass den Umgang mit sehr widersprüchlichen ja, Erkenntnissen, Gefühlen und Wahrnehmungen in uns, die unter anderem durch die Krisen auch ausgelöst werden. Also ich nehme jetzt mal sowas wie den menschengemachten Klimawandel, ne? Da kommen irgendwie Gefühle von Angst und Überforderung und Ohnmacht vielleicht in mir auf und gleichzeitig weiß ich mental, wir können irgendwie noch was tun und ich bin vielleicht gerade mit meiner Tochter auf dem Spielplatz und es ist eigentlich alles gut und die Sonne also so und da entstehen Spannungen in mir und kann ich das aushalten, kann ich das halten, kann ich damit navigieren? So, das sind so Themen, mit denen wir uns in den Programm beschäftigen und von denen wir glauben, dass wir die erlernen können und vielleicht auch müssen als erwachsene Person. Und genau, da frage ich mich auch sozusagen, als ich jetzt zugehört habe, ne, wir sind jetzt ein Pilot, siehst du das auch noch an anderen Stellen? Und genau, mit der Klammer, dass natürlich das, ne, die persönlichen Kompetenzen allein nicht ausreichen, wenn ich ständig in Strukturen arbeite, die das sehr erschweren, dass ich mich selbst reguliere und so weiter. Ja.
Ich glaube, da sprichst du was Richtiges an. Man kann sich nicht unendlich quasi optimieren und anpassen sozusagen. Also jede Art der Anpassung bedeutet ja auch Veränderung und dadurch auch, ich sag mal, ein Stück weit Stress für den Menschen sozusagen, weil ich mich immer auf was Neues quasi ausrichten muss. Und ich glaube, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, sodass er es liebt, in Gewohnheiten zu leben. Und je langfristiger sie sind, desto besser. Das ist natürlich heutzutage nicht mehr so möglich, wie du schon gesagt hast. Aber nichtsdestotrotz ist es ganz wichtig, in die eigene, ja, in die eigene Gesundheit, in die eigenen Ressourcen hier auch viel reinzustecken, beziehungsweise das hier Kompetenzen auch zu erlernen. Die kann man auch ein Stück weit erlernen. Die sind aber letztendlich auch nur so gut wie die Rahmenbedingungen und das ist genau die andere Seite, es zulassen sozusagen. Deswegen ist eine Mischung aus, ich sag mal, Verhaltensänderung und Verhältnisprävention, das ist das mit dem Unternehmen, was ich angesprochen habe, eigentlich das Bestmöglichste, was wir tun können. An dem Beispiel mit dem Handy, klar kann ich lernen, mich abzugrenzen und zu sagen, um 18 Uhr schalte ich hier alles aus. Das kann mir gut oder weniger gut gelingen. Aber wenn, ich sag mal, mein Unternehmen mir suggeriert, dass das eigentlich nicht gut ist, dass ich um 18 Uhr das Handy ausschalte, dann komme ich an der Stelle natürlich auch nicht weiter. Ne? Und hier an dieser Nahtstelle zwischen Verhalten und Verhältnisprävention, so nennen wir das, an der Stelle müssen auch Programme ansetzen. Ne, auch solche Programme oder Fragestellungen, die du gerade auch nochmal aufgeworfen hast in eurem Programm.
Ja, jetzt genau kommen wir schon langsam zum Ende unseres Gesprächs, Martin. Und genau, ich habe noch diese schöne große Frage im Gepäck. Was bedeutet denn gesund sein für dich? Hast du Lust, da mit mir zusammen ein bisschen drüber nachzudenken?
Was bedeutet gesund sein für mich? Da muss man ein bisschen länger drüber nachdenken. Also auf der einen Seite fühle ich mich gerade gesund, das in der Tat. Und das liegt jetzt sicherlich an mehreren Faktoren. Auf der einen Seite habe ich kein Zimperlein gerade und da würde ich sagen, jo, da bin ich gesund. Ich hatte heute Morgen diesen Glücksmoment mit meinem Handy, was mich quasi seelisch nach vorne getrieben hat. Was, ich sag mal, meine psychische Gesundheit angeht, ich habe Spaß und Freude, hier bei der Arbeit mit dir hier zu sitzen. Ich bin, gucke quasi optimistisch in die Zukunft. Das macht für mich halt viel aus. Ich habe eine, wie ich finde, eine sehr sinnvolle Tätigkeit, die ich ausübe, weil das auch für mich ganz relevante Themen sind. Also das Thema Nachhaltigkeit und das Thema Prävention, Gesundheitsförderung. Wie können wir hier besser werden? Wie können wir mehr Menschen erreichen? erreichen? Wie können wir auch Programme besser gestalten, sodass sie angenommen werden? Das sind für mich sehr sinnvolle Fragestellungen und das macht mir Spaß, an denen quasi zu arbeiten. Und ich sag mal, privat, ja, läuft auch alles gut. Also von daher, also würde ich sagen, dass das alles zusammen, also das, vielleicht kann man das betiteln als Haus der Gesundheit, ich weiß es nicht, aber das sind so die Säulen, die für mich gerade Gesundheit ausmachen. Das kann sich immer mal wieder ändern. Säulen können auch Risse bekommen. Schwierig wird es natürlich, wenn alle Säulen Risse bekommen, dann stürzt so ein bisschen das Haus halt ein. Aber man muss sich, glaube ich, auch, und das macht es für mich auch aus, man kann nicht immer super gut eine tolle Gesundheit haben, sondern das wandert ja auch immer mal hin und her. Ne? Mhm. Wichtig ist, glaube ich, dass man, und das, ja, da bin ich eher der Typ für, das ist natürlich eine Typenfrage, dass ich dann ja eher der aktivere Mensch bin, der dann etwas tut dagegen. Ne? Und durch das Tun dagegen dann auch wieder, ich sag mal, die Säulen, die Risse in den Säulen dann zukleistert quasi. Das ist natürlich,
ja. Ja, das verbindet dich, glaube ich, mit vielen der Menschen, die an unseren Programmen teilnehmen, den Aktivistinnen, den Menschen, die sich engagieren, die auch in die Aktion kommen, um, ja, glaube ich, auch so, ja, einfach auch für ihre Gesundheit oder ihr Wohlbefinden das machen, nicht nur, weil sie was verändern wollen. Gibt es denn da noch eine andere Seite? Gibt es auch so eine ruhige Seite?
Die gibt es auch, aber ich würde noch mal da einsteigen. Was wir natürlich nicht machen dürfen, weil du gerade sagst, ist, das eint quasi mich mit anderen, die da bei euch im Programm sind oder da sind wir, haben wir ähnliche Ansichten und Vorstellungen. Man darf aber jetzt auch nicht aus dieser Sichtweise auf andere schließen, dass wir sagen, ihr müsst jetzt aktiver werden oder ihr müsst daran was tun oder dass man hier so patriarchalistisch vorgeht, sondern man muss, glaube ich, den Menschen da abholen, wo er steht, mit seinen sehr individuellen Ressourcen und Belastungen und gucken, wie kann man diese Belastungen quasi abbauen, Ressourcen quasi stärken. Und da ist jeder, glaube ich, ganz anders. Und das ist auch ein Punkt mit diesem One-Size-Fits-All-Thema. Das heißt, ja, Programme, also damalige oder frühere Programme, auch derzeitige Programme, gehen quasi von so einer Gleichbehandlung aus, im Sinne von, das Programm hilft jetzt allen. Und das stimmt schlichtweg auch nicht. Das kann helfen, sicherlich bei einigen, aber kann bei dem einen oder anderen überhaupt nicht helfen. Und hier müssen wir genau hinschauen. Und das ist die große Aufgabe, die natürlich mit sehr viel, also eine große Herausforderung auch darstellt, weil bei so vielen Menschen sehr individuell da reinzugucken, das kann ganz schön herausfordernd, wie gesagt, sein. Und hier kann uns natürlich die Digitalisierung schlichtweg unterstützen, ne? Ob das durch KI ist oder wie auch immer, oder allein schon das digitale Angebot oder die KI.
Danke. Damit sind wir für heute am Ende von unserem Austausch. Schön, dass du bei mir warst. Genau.
Danke, Anja. Danke dir.
Die zweite Staffel des Better Place Lab Podcasts zu Wellbeing und gesundem Wirken wird ermöglicht durch die BKK-VBU, BKK Pronova und die Salus BKK. Produziert wurde der Podcast von Noted. Wie geht es dir? Gut genug, um Gutes zu tun? Das frage ich, Anja Adler, meine Gästinnen in den 4 Folgen dieser Reihe, in der wir darüber sprechen, wie wir gesund und wirksam sein können. Wir freuen uns darauf, dich in der nächsten Folge in einem Monat wieder begrüßen zu dürfen. Weitere Infos zur Folge und unsere Arbeit findest du wie immer in den Shownotes. Danke, dass du heute dabei warst.